Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 56, Blühstreifen. Ja, heute sind wir ja nach einer Woche Spontanpause, sind wir wieder zurück.
Du bist schuld, Peter.
Ja, ich bin schuld. Also ich nehme dich
schuld. Du und deine Felder.
Ja, die Landwirtschaft ist schuld.
Ja.
Ja, wir sind jetzt wieder da. Sorry, dass wir letzte Woche, auf Twitter haben wir geschrieben, dass wir nicht da waren. Es ging einfach arbeitstechnisch bei mir nicht. Wir haben einfach keinen Termin gefunden, um aufzunehmen, weil ich ja mitten in der Ernte gesteckt war.
Ja, und damit wären wir eigentlich wieder bei deiner Woche, oder?
Ja, genau. Perfekt. Können wir da gleich überleiten zum Über meine Woche. Ja, ich muss mich kurz sammeln, weil es sind jetzt dann doch wieder zwei Wochen geworden. Also zum einen, ja, wie ich gerade schon angesprochen habe, wir hatten die tritikale Ernte, stand ja dann an, weil wir ja immer noch recht hohe sonnige Temperaturen hatten. Und ja, wir haben zwar eine ganze Weile darauf gewartet, bis unsere tritikale reif war, aber eigentlich dachten wir, das wäre schon früher reif, aber dann hat es mal ein bisschen so einen Nieselregen gegeben. Dann musste man nochmal zwei, drei Tage warten, weil dann die Sonne doch nicht so da war. Ja, und als sie dann da war, dann haben wir dann losgelegt. Ja, und dann haben wir mal zwei Tage durchgedroschen.
Übers Feld gedroschen? Wen habt ihr da gedroschen?
Ja, genau, wir haben die Mähdrescher übers Feld gedroschen. Und also die kahle Ernte war ganz gut. Das Wetter hat gepasst, haben das auch alles super nach Hause gebracht. Die Ernte hat super funktioniert. Das war eigentlich super. Und auch der Ertrag war bei der Tritikale auf jeden Fall bei uns jetzt hier in Franken ganz in Ordnung.
Du sagst immer Tritikale? Das ist eine Getreideart, oder wie?
Ja, genau. Ja, das ist ja nicht so weit verbreitet, wird auch nicht so viel angebaut, Tritikale. Das ist eine Mischung, eine Kreuzung aus Weizen und Roggen. Okay. Also da hat man halt, ich weiß gar nicht, wie lange das die schon gibt. Gibt es aber schon eine Weile. Also wir bauen die schon ganz lange an.
Roggenweizen sozusagen.
Genau. Und da wollten wir damals die Ertragsfähigkeit vom Weizen mit der Standhaftigkeit vom Roggen kreuzen. Mhm. Ja, und dann entstand eben die Tritikale.
Okay.
Und die wird eigentlich eher als Futtergetreide eingesetzt, beziehungsweise die ist halt auch von der Nutzung her auch als grün, also als Ganzpflanzensilage. Also da kommt man mit Mähwerk mehr oder weniger und mäht die Pflanze noch im grünen Zustand als ganze Pflanze komplett vom Feld. Also da wartet man nicht, bis die Körner reif sind, sondern mäht es komplett. Und da wird es zum Beispiel auch in der Fütterung oder halt hauptsächlich dann auch in Biogasanlagen eben als Energiefutter eingesetzt, ja, genau. Und das Korn wird in der Regel halt auch in der Milchviehfütterung ist das dann doch relativ verbreitet.
Also weniger für Brote zu backen oder so?
Ja, nicht so, ja, genau. Okay. Eher in der Fütterung und eben auch in den Biogasanlagen. Genau, ja, also Ernte war ganz in Ordnung. Hatten wir ja doch in den letzten Folgen immer wieder angesprochen, dass er so heiß ist und dass es nicht regnet. Bei der Wintergerste war es ja auch relativ schlecht, ne? Aber ja, Tritikale war auf jeden Fall vom Tag her in Ordnung. Ich würde jetzt mal sagen, das war schon so im Schnitt der letzten Jahre eigentlich, würde ich jetzt schon sagen, dass das Ganze in Ordnung war.
Okay, dafür, dass es so warm war auch.
Ja, genau. Also es hat eigentlich echt ganz gut gepasst mit der Tritikale. Hatten da auch nicht so das Problem, dass wir irgendwie noch einen Durchwuchs hatten. Ja, hat man zum Beispiel bei der Gerste auch. Da fallen halt manche Körner auf den Boden, die gehen dann wieder auf. Sind natürlich grüne Körner. Ist natürlich nicht so gut, weil ja die dann Feuchtigkeit reinbringen. Ja. Grüne Körner sind natürlich übelst feucht. Ja. Man möchte ja immer möglichst trocken das Getreide heimbringen. Keine Ahnung, 12% oder 13% Wasser, sagt man da halt. Ne. Also, und dass es lagert, ne. Weil ansonsten weiß man ja von allen Sachen, die man feucht lagert, die fangen irgendwann dann das Gären oder Schimmeln oder halt schlecht werden an. Deswegen muss man auch immer gucken, dass man das Getreide sehr trocken nach Hause bekommt. Ne? Und da machen natürlich grüne Körner, ist natürlich schlecht. Ne? Und das hat man jetzt bei der Tritikale nicht so das große Problem. Genau, also um das mal nochmal ein bisschen auszuführen, das ist auch so, weil ich gerade das mit Trockenheit oder halt mit dem Wasser angesprochen habe, das ist auch der eigentlich so der Erntefaktor. Ne? Man guckt eigentlich an der Feuchtigkeit vom Korn. Also ich gehe raus aufs Feld, nimm mir ein paar Ähren vom Feld weg, von der Pflanze weg, dresch meistens die Körner dann mit der Hand einfach aus, ne? Also geht ja relativ einfach, zerreibt es einfach in der Hand, ist ja ganz trocken schon, da fallen die Körner dann alle raus, du dann die ganzen Spelzen und was halt von der Erde, die Grannen und so weiter, blase ich dann einfach weg, dass nur noch die Körner da sind. Im Endeffekt mache ich dasselbe, was der Mähdrescher dann im großen Stil macht, ne? Das kommt in ein Feuchtigkeitsmessgerät, da gibt es verschiedene Verfahren. Wir haben ein ganz einfaches, da kommen einfach die ganzen Körner rein und der misst dann über die Leitfähigkeit, wie feucht eigentlich die Körner sind. Da braucht man so ein Schnapsglas voll ungefähr.
Umso feuchter, umso besser leitet es und so.
Genau, umso höher ist die Feuchtigkeit.
Genau.
Genau, und nach dem Faktor gehen wir eigentlich. Also wir gehen dann raus, wenn wir wissen, okay, jetzt langsam kommt die Zeit, jetzt müsste eigentlich langsam reif werden, dann gehen wir raus, messen das einfach mal. Und wenn es noch zu hoch ist, zum Beispiel 17% oder 18%, dann sagt man, naja, da warten wir jetzt noch mal ein paar Tage, wenn die Sonne scheint, dass es trockener wird, weil ansonsten könnte man es einfach nicht lagern, ja. Oder wir müssen es trocknen. Das wird natürlich auch noch, ist auch noch eine Möglichkeit, gerade bei uns durch unsere Biogasanlage. Wir haben eine große Trocknungsanlage. Da können wir dann das Getreide aufladen, aber es ist natürlich nicht optimal, ne? Ich meine, den Arbeitsschritt kann man sich ersparen. Und da es dieses Jahr mit dem Wetter ja ganz gut gepasst hat, dass wir die Sonne ja hatten und jetzt ist einmal keinen Regen zu befürchten hatten, ne? Obwohl der Regen natürlich auch toll gewesen wäre oder toll ist, ja, haben wir gesagt, okay, da warten wir noch 2-3 Tage und dann haben wir es eigentlich echt mit super Erntebedingungen nach Hause gebracht, ohne größere Turbulenzen, ohne Probleme. Also das hat gut funktioniert.
Es scheint ja hier wirklich noch einigermaßen gut gegangen zu sein. In anderen hat man ja in der letzten Folge ja auch schon, ne, dass es im Norden recht schlecht ist eigentlich, ne?
Ja.
Und in Skandinavien brennen da ja eh die Wälder auch. Manche sprechen davon, irgendwie die Welt brennt, ja, weil es ziemlich viele Brände gibt und ziemlich trocken ist. Jetzt die letzten Tage hat es ja nochmal schön geregnet hier bei uns in Franken, ne?
Ja, da sind wir auch mega froh drüber. Also was ich nochmal zu dem Thema Brände sagen kann, also ich habe auch dieses Jahr bei uns hier im ganzen Gebiet keinen Brand mitbekommen, dass irgendwo ein Mähdrescher oder eine Ballenpresse, also der Stroh presst, brennt. Das passiert fast jedes Jahr irgendwo.
Echt?
Dass ich da was direkt mitbekomme, ne?
Okay.
Aber habe dieses Jahr jetzt bei uns im Umkreis so direkt nichts mitbekommen, muss ich auch sagen. Wundert mich ein bisschen. Ich meine, es ist ja schön, dass es so ist.
Ja.
Wundert mich aber ein bisschen, weil es doch relativ trocken ja war und auch sehr warm war, ne, in letzter Zeit. Aber jetzt übers Wochenende hatten wir dann Regen, glücklicherweise. Da haben wir auch alle drauf gewartet. Jetzt gerade die Ernte war drin, also wir hatten ja auch dann...
Eigentlich perfekt, oder?
Perfekt, ja, definitiv, weil der Mais ist jetzt bei uns auch in dem Stadium, wo er jetzt das Wasser auch gut gebrauchen kann und auch perfekt eigentlich verwerten kann, weil wir hatten ja im Frühjahr relativ viel Regen.
Mhm.
Haben wir auch ab und zu mal drüber gesprochen, wie wir das Problem mit den Zuckerrüben hatten.
Ja.
Die übrigens dieses Jahr mit dem Ertrag auch nicht so gut werden durch diesen Schaden. Also habe ja erzählt, dass sie wieder da sind, aber der Ertrag ist natürlich miserabel.
Sind die nochmal gewachsen, oder?
Ja, schon, aber also im Vergleich zu dem, wie sie wirklich sein sollten, ist auf jeden Fall nicht so gut.
Ja, viel kleiner als...
Ja, genau.
Okay.
Ja. Der Regen hat uns jetzt auf jeden Fall perfekt getroffen, sage ich mal.
Ja.
War jetzt auch von der Menge her, ich meine, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ich glaube, es hatte so, ich würde es mal schätzen, so 15 Liter hat es vielleicht geregnet oder höchstens 20, das ist auch okay. Das ist eine Menge, die bringt auch ein bisschen was, weil wenn es nur 4, 5, 6 Liter regnet, da verdunstet mehr in der Zeit, als es regnet so ungefähr.
Ja, weil das muss der Boden so warm ist.
Genau,
ne?
Und das muss alles erst im Boden mal runterkommen und das geht natürlich erst, wenn er mal oben gesättigt ist vom Wasser und dann geht es natürlich erst nach unten. Ne?
Ja.
Aber würde ich jetzt schon sagen, dass der Regen jetzt schon was gebracht hat. Ne?
Ja.
Und der Mais ist ja jetzt durch den Frühjahrsregen recht groß gewachsen, also die Pflanze ist ja sehr hoch und auch, sag ich mal, auch von der Masse her richtig gut und jetzt bildet er eben die Kolben aus, ne, wo dann die Körner auch dran wachsen, da entsteht ja auch die Energie drin. Also das ist das, was sie auch ernten wollen im Endeffekt, ne, möglichst viel Energie irgendwo, egal ob wir es in der Fütterung oder in der Biogasanlage einsetzen. Und jetzt ist halt gerade in der Körnerausbildung, ne, die Kolbenansätze. Ich habe mir gestern einen angeguckt, bin mal rausgefahren, habe mir einen Kolben von der Maispflanze geholt und habe die mal angeguckt, also die Körneransätze, die werden ja auch erstmal im Kleinen praktisch vorangesetzt, ne? Also die sind
da
super.
Kann man so schon erkennen, dass
genau, ja. Die sind super, also die Körner sind, die Kolben sind richtig schön mit Körnern vollgepackt,
okay.
Bis oben hin noch richtig viele Ansätze da und jetzt braucht er halt dann das Wasser, um die Körner dann auch auszubilden, dass die auch alle voll werden, ne? Weil sonst fängt er irgendwann mal an, die auch praktisch nicht mehr mit Energie zu versorgen, weil er zu wenig hat.
Mhm.
Dann werden die auch ganz klein oder schrumpelig oder nur halb ausquillt oder ein paar gehen ein und so. Genau. Und deswegen ist jetzt der Regen gerade perfekt, weil er jetzt die Körner und Kolben richtig ausbildet. Und ich denke mal, der Mais, der hat jetzt seinen größten Teil vom Regen bekommen. Natürlich wäre es super, wenn es nochmal so viel regnet.
Mhm.
Aber jetzt hat er zumindest mal was bekommen und ich gehe davon aus, dass er das auch schon ganz gut getan hat. Und ich denke, dass wir auch beim Mais, so wie es momentan aussieht, einen sehr guten Ertrag haben dieses Jahr.
Ja.
Können wir auch gebrauchen, dadurch, dass das Getreide ja nicht so der Brenner war. Ne?
Weil jetzt kommt ja, glaube ich, nochmal eine heiße Phase, ne? Die Woche und dann...
Genau.
Vielleicht regnet es ja dann nochmal. Es ist ja auch immer, ne, wenn es so warm ist, kann es auch mal schön gewittern und dann.
Genau.
Ne,
ich meine, das ist natürlich für den Mais dann das beste Wetter. Das ist eine Tropenpflanze ja eigentlich.
Mhm.
Also der kann ja Hitze gut ab. braucht aber halt dann immer mal wieder auch den Regen. Also der kommt gut mit Hitze
und starken Regen.
Eigentlich aus, ja. Und der braucht halt die Abwechslung, wie es eben in den Tropen auch irgendwo ist, ne? Und genau. Und von dem her ist das natürlich perfekt. Also das beste Wetter ist bei dem eine Woche Regen, eine Woche Sonne so ungefähr, ja.
Ja.
Also da wächst natürlich der wie richtig blöd, gut, ja. Genau.
Wie Unkraut.
Ja. Ja, also wenn du jetzt gerade schon die Schönwetterperiode, die jetzt wieder wahrscheinlich bevorsteht, ansprichst, ja, da werden wir jetzt auch wieder unser Gras mähen. Sind wir beim Thema Gras, ne?
Ja. Läuft immer noch nicht so.
Ja, in der Vermarktung tue ich mich noch schwer. ja, genau, das Gras wird wieder gemäht und wird wieder geerntet. Das steht jetzt für nächste Woche immer geplant an.
Okay.
Aber da hören wir dann in der nächsten Folge dann wieder mehr drüber, wie es lief oder ob es geklappt hat.
Wenn du nicht wieder so viel zu tun hast.
Ja, nee, ich denke, das schaffen wir dann schon.
Ja. Oder ich krank werde oder was weiß ich.
Ja. Passiert halt.
Ja.
Du hast noch was?
Ja, Roman hat uns geschrieben.
Ja.
Hat sich mal alle Folgen von 1 bis
55.
55 sind wir mittlerweile angehört. Und dazu hat er auch Fragen sich aufgeschrieben, auch themenspezifisch, würde ich sagen.
Eigentlich hat er uns dazu angeregt, noch tiefgründiger in Themen reinzugehen, wie wir es ja jetzt in dem Thema Digitalisierung auch mit dieser Themenreihe schon angefangen haben. Wollen wir das jetzt auch weiter fortführen und in Zukunft auch Themen noch tiefgründiger behandeln mit eben dann auch Teilthemen. Und das ist eben auch das, was uns der Roman geschrieben hat. Der hat einfach noch viele Fragen in Teilbereichen gestellt. Wie genau funktioniert das nochmal? Das würden oft nochmal mehr interessieren. Und das haben wir auch von anderen Seiten ja eben schon öfters jetzt mitbekommen, dass wir noch tiefer in Themen reingehen können. Aber dadurch, dass wir dieses 20-Minuten-Format ja haben, das in einer Folge immer schwierig wird, haben wir jetzt einfach gesagt, okay, dann teilen wir das auch wirklich in Teilthemen auf und gehen dann in jedem Thema auch tiefer noch ins Thema rein. Ja. Deswegen wollen wir jetzt hier auch dieses ganze Kommentar vom Roman gar nicht im Ganzen vorlesen, weil das ist schon ein ganzes Eck an Text. Aber wir werden in Zukunft in den nächsten Folgen eigentlich alle Fragen versuchen, auch dann immer wieder mit reinzunehmen, wenn es zum Thema passt und dann eben auch zu beantworten.
Ja, genau. Ansonsten, wenn was übrig bleibt, dann machen wir halt mal eine Folge oder was, wo wir die ganzen Fragen dann noch die restlichen beantworten. Also auf jeden Fall kümmern wir uns darum, dass wir deine Fragen alle beantworten können.
Ja, danke nochmal für das Kommentar, Roman.
Ja, war echt cool. Und
der Rest, wir freuen uns riesig über solche Sachen, weil das inspiriert uns auch. Hat, wie gesagt, diese Mail hat mich auch persönlich inspiriert, dazu einfach nochmal wirklich tiefer in Themen reinzugehen und wirklich mal zu gucken, wie funktioniert das ganz genau. Also,
hast du mir auch vorher noch erzählt, bevor wir aufgenommen haben, wie fasziniert du eigentlich von der Mail warst, dass sie dich so inspiriert hat.
Ja.
Und das hört man selten vom Peter, dass er mal inspiriert ist.
Ja.
Ja, genau. Ist doch schön.
Ja, auf jeden Fall. Danke nochmal.
Ja.
So, jetzt hast du nochmal so eine...
Ja, mir ist was über den Weg gelaufen.
Genau.
Und zwar geht's, wir hatten ja das mit dem Triticale oder wie das...
Triticale,
ja. Triticale, ja, genau. Hatten wir ja mal angesprochen eben. Und zwar wurde in Jordanien so knappe 14.000 Jahre alte verkohlte Teigreste gefunden.
Ah,
also, so, ja.
Interessant, ja.
So 24 brotartige Essensreste. Lecker, ne? So ungesäuertes Fladenbrot. Und die Funde werfen einen neuen Blick auf die Geschichte der Landwirtschaft.
Mhm.
Und zwar anscheinend backten die Menschen schon Brot, bevor sie Getreide anbauten. Und das war so in der Netophin-Kultur, wie die Archäologen das da irgendwie bezeichnen. Und das war so die letzte Epoche, bevor sich der Ackerbau durchgesetzt hat. Also 4000 Jahre früher als bisher die ältesten Belege für die Brotherstellung. Also ist recht interessant zu sehen, dass man das mal eigentlich gedacht hat, so, ja, so, ne?
Muss ich mir vorstellen.
Erst einfach, Ackerbau und dann Brot, genau, oder was war zuerst da? Ackerbau oder Brot?
Ja.
Und anscheinend war das Brot vor dem Ackerbau da oder so.
Ja, es ist auch eine schwierige Sache.
Ja, irgendwie oder
irgendwo muss das hergekommen sein, weil vielleicht hat da ja noch Wild
gewachsen.
Wildgetreide oder so, keine Ahnung,
genau,
wie das dann funktioniert.
Aber das waren so 14.400 Jahre, waren die datiert. Ja. Also ist schon eine Menge Holz, ne?
Ja, ist auch schon ein paar Jahre her jetzt.
Ja.
Also kann ich mich nicht mehr so genau dran erinnern.
Nee, tue ich mir auch schwer da jetzt.
Wie das damals war.
Ja, aber springen wir jetzt hier weiter, bevor wir uns hier irgendwo in
der Vergangenheit verlieren.
Genau. Zu unserem Thema, und zwar Blühstreifen.
Blühstreifen, da haben wir...
Oder Blühflächen gibt es ja auch.
Ja, ne, genau. So. Haben wir in letzter Zeit immer mal wieder was drüber gelesen und
gehört.
Und da haben wir gedacht, okay, das packen wir jetzt heute mal noch mit in diese Folge mit rein. Ja, ist ein bisschen kleineres Thema, aber wir haben jetzt heute schon einige andere Sachen angesprochen.
Ja, genau.
Jetzt geht es dann ja wieder bald mit der Themenreihe weiter, die wir
momentan
vorbereiten sind. Also da könnt ihr schon gespannt sein. Da kommen jetzt wieder viele Inputs in den nächsten paar Folgen.
Definitiv. Inputes.
Input.
Oder
Inputze.
Inputze. Ja, ich stelle mal hier eine Frage. Welche Arten gibt es, um Flächen anzulegen, um die Vielfalt an Tieren und Insekten am Feldrand wieder zu steigern? Was gibt es da für Arten?
Eigentlich verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Entweder das Thema eben, wie du gesagt hast, Blühstreifen anlegen. Ja? Mhm. Da sät man halt am Rand von Feld, ja, zum Beispiel beim Mais bietet sich das halt relativ gut an, weil ja der auch im Sommer über dann steht. Ne? Getreide haben wir jetzt geerntet, da machen wir jetzt noch Bodenbearbeitung. Da ist das jetzt natürlich nicht ganz optimal, aber zum Beispiel am Feldrand von einem Maisacker, da kann man zum Beispiel einfach so einen Blühstreifen säen mit einer Sämaschinenbreite, zum Beispiel 3 Meter haben die in der Regel ja bei uns. Mhm. Und da säen wir dann in der Mischung aus verschiedenen Pflanzen, da gibt es auch ganz verschiedene Sachen, also weil ja, so verschiedene Blumenarten drin sind. Du hast da was?
Ja, Flockenblumen, wilde Möhren, Margeriten, roter Klee und so weiter.
Genau, alles, oder Phacelia, das ist zwar keine heimische Pflanze, aber die blüht auch schön. Mhm. Also alles, was eben auch blüht und was halt dann auch vielleicht auch zum einen der Schönheit beiträgt, ja, weil ja die Maisäcker immer als nicht so ansprechend angesehen werden, wobei ich das jetzt nicht so sehe. Ich finde eigentlich Mais eine sehr schöne Pflanze. Genau, einmal will man da ein bisschen entgegenwirken, ja, und zum anderen ist das Thema Bienen noch eine Sache, Wildbienen vor allem.
Ja, die können das Aufkommen von Wespen, Bodenkäfern und Schwebfliegen enorm erhöhen. Ne,
allgemeinen Insekten dann auch, ja.
Genau.
Und was ich noch ein ganz großes Thema für so einen Blühstreifen auch sehe, ist zum Beispiel die Übersichtlichkeit an Straßen wird viel besser, ja. Mhm. Weil der Mais mit seinen 3 Metern oder 3,50 Meter Höhe, der steht halt da wie eine Wand.
Ja.
Und oft bei Ausfahrten sieht man halt dann schlecht, den Verkehr eigentlich.
Wie ist das, wird dann, du hast ja gesagt, eine Breite, ne, eine
3 Meter, ja, genau.
Genau, das heißt, wird das vom Feld weggenommen?
Ja, genau.
Das heißt, du hast aber auch Einbüßen, was das...
Richtig, ja.
Okay.
Ja.
Aber du hast halt dann, wie du ja sagst, dann zum Beispiel an einer Kreuzung oder was, hast dann 3 Meter mehr, die du dann um die Ecke gucken kannst dann sozusagen.
Genau, ne? Ja, das finde ich eigentlich ganz gut, weil die Übersichtlichkeit halt dann doch ein bisschen besser macht, ja.
Hm. Ich habe mir immer gedacht, so die Blühstreifen, die wären neben dem Acker, aber da geht es ja meistens auch noch runter in den...
Ja, genau, kommt der Graben und dann ist vorbei.
Ja, und dann fressen einen die Raben.
Und dann ist die Straße, ja. Genau. Nee, aber es ist so, okay, wie du sagst, um das auch gleich mal noch anzusprechen, die Blühstreifen sind in der Regel auch zu Lasten des Landwirts, so sage ich es jetzt einfach mal, also das ist eine freiwillige Sache, die er, auf sich selbst nimmt und es selbst umsetzt, auf seinen eigenen Willen hat. Es ist nicht so, dass es jetzt da groß Geld dafür gibt, dass wir jetzt so einen Blühstreifen anlegen, momentan zumindest nicht, sondern das ist oft eine Sache, die aus eigener Initiative gemacht wird,
okay,
um eben die Sachen, die ich gerade angesprochen habe, dann auch zu bieten.
Weil das bringt ja auch irgendwo wieder Vorteile vielleicht, dass die Insekten wiederum die Schädlinge, die Pflanzen vielleicht angreifen, bekämpfen.
Genau,
oder?
Ja, genau. In die Richtung geht es ja dann. Da gibt es auch so ein Forschungsprojekt, da hatten wir ja auch was dazu gelesen, ne? Wo das eben auch angesprochen wird, dass Blühstreifen eventuell den Pestizideinsatz irgendwie
reduzieren könnten oder vielleicht sogar ganz drastisch gesagt komplett weglassen könnten, theoretisch.
Ja, aber das ist so eine Studie in Amerika, glaube ich, war das. Also war auf jeden Fall ein englischer Artikel, den wir da mal angeschnitten hatten. Ja, sehe ich halt schwierig momentan noch, weil die müssten ja alle 100 Meter haben die dann so einen Blühstreifen reingesät und ja, um die Artenvielfalt dann, und das ist halt natürlich...
Auch mehr Arbeit dann, ne?
Ja, voll. Also du musst jedes Mal auf den Blühstreifen aufpassen, dass du damit einarbeitest. Dann muss natürlich die Maschinenbreite auch noch perfekt passen. Mhm. Weißt schon, das sind so Sachen.
Du musst alles ausrechnen
eigentlich. Es ist halt bei uns jetzt so, dass jede Maschine die gleiche Arbeitsbreite hat, ne? Zum Beispiel unser Pflug hat eine Arbeitsbreite von 2,50 Meter. Unsere Sämaschine hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter. Unsere Scheibenäge bzw. der Gruppe hat eine Arbeitsbreite von 5 Metern. Mhm. Ja, also da ist halt schwierig, dann den Nenner zu finden, dass das dann zusammenpasst. Ne?
Ja.
Also das ist halt von der Praxis her immer, sehe ich ein bisschen schwierig. Aber gut, die stehen nur noch ganz am Anfang. Die haben ja da jetzt die ersten Erkenntnisse eben gesehen, dass das irgendwie den Pestizideinsatz reduziert oder ganz abschaffen könnte, wenn man so Blühstreifen einsät. Ist ja grundsätzlich gut. Auf der anderen Seite spart man sich auch das Geld fürs Pestizid und spart sich halt grundsätzlich das Pestizid ein. Wobei, da habe ich jetzt auch nicht so den Pestizideinblick, weil wir selbst bis jetzt eigentlich keine Kultur anbauen, wo der Pestizideinsatz so wichtig wäre.
Gehe ich vielleicht mal auf eine Frage vom Roman ein. Und zwar hat er ja gefragt, irgendwie, gibt es einen Unterschied zwischen Traktor und Schlepper? An sich nicht, oder?
Nee.
Genau, ist das Gleiche. Nur hier in Mittelfranken sagt man halt Schlepper, weil es...
Eigentlich, oder? Sagt man, bei uns sagt man eigentlich Bulldog. Ja.
Ach so.
Ja, genau.
Aber Schlepper sagt man...
Ja, also ich sage am meisten Schlepper, weil es dann doch ein bisschen verständlicher ist. Und ich glaube, im Norden oben, da wird schon oft eher Traktor angesprochen. Ja. So. Also so habe ich zumindest das Gefühl.
Ich komme ja ursprünglich von NRW da oben und da habe ich auch immer nur Traktor gekannt.
Ja, genau.
Oder du hast jetzt gerade auch noch hier Grubber angesprochen. Da hat er auch gefragt, irgendwie, warum er nie was vom Flug hört, sondern immer noch vom Grubber. Gibt es da einen Unterschied?
Ja, weil wir noch nie so wirklich auf die Bodenbearbeitung so intensiv eigentlich eingegangen sind, so direkt. Ja. Und deswegen habe ich das auch, weil Grubber ist halt für mich immer das Einfachere. Da sagt man, da fahre ich mit dem Grubber drüber, dann ist gut. Ne?
Ja.
Aber der Flug spielt schon noch eine Rolle bei uns, definitiv. Wird man auch dann hoffentlich in einer der nächsten, keine Ahnung, irgendwann in den nächsten Themenreihen müssen wir jetzt mal gucken, was jetzt als nächstes kommt. Da werden wir das auch definitiv dann nochmal auch ansprechen, um das auch mal zu klären, wann wir den Flug einsetzen und wann wir eine Grubber einsetzen. Ja, genau. Also da
ach so, gibt es schon einen Unterschied zwischen den beiden Dingen.
Natürlich. Der Flug steht hinter dir heute, weil wir heute in meiner Maschinenhalle mal aufnehmen. Ja, genau. Hört man ja vielleicht auch, die Vögel über uns fliegen da rum.
Echo.
Ja, und ein bisschen Echo haben wir. Genau, hinterm Thorsten steht eben der Flug gerade. Genau, und das ist ein Flug und ein Beispiel für eine Grubber habe ich gerade gar nicht da. Da hinten steht noch eine Sämaschine, aber Grubber habe ich jetzt gerade keinen da. Also das ist schon ein gewaltiger Unterschied von der Bodenbearbeitung her. Der macht ganz was anderes. Also der Flug wendet ja den Boden, ja, geht auch viel tiefer rein. Also da arbeiten wir bei 25 cm Arbeitstiefe, ne?
Okay.
Und die 25 cm dreht er eigentlich komplett um. Der dreht das untere nach oben.
Okay.
Ja? Und da will man halt dann praktisch das obere vergraben. Also alles, was oben wächst und an Tieren und was weiß ich, an Zeug drin ist, das will man alles nach unten vergraben, damit der Boden von unten raufkommt.
Okay.
Damit sich der wieder durcharbeitet. Und der Grubber, der arbeitet eigentlich nur oben drüber.
Mhm.
Also vielleicht so 10 bis 12 cm Arbeitstiefe.
So ähnlich wie so ein Vertikutierer?
Ja, nee, eigentlich nicht so. Okay. Man fährt einfach, der durchmischt den Boden eigentlich.
Okay.
Und der lockert auf und mischt halt. Ja, genau. Mhm. Okay. Also das ist schon ein Unterschied. Aber da gehen wir mal noch genauer drauf ein, wie das ganz genau ausguckt und funktioniert.
Ja, weil er nämlich gefragt hat, irgendwie, ob man in Bayern nicht mehr pflügt.
Na doch, definitiv.
Ja.
Also wir haben den Pflug auch noch im Einsatz, wobei wir das auch schon ein Stück weit reduziert haben, weil optimal ist er auch nicht immer einzusetzen. Hat seine Vor- und Nachteile, aber da
gehen wir dann
gucken
noch
mal, dass wir da ein bisschen genau noch drauf eingehen. Aber wir haben noch einen dastehen, also habe ich ja gerade schon gesagt, und wir nutzen den auch noch, weil der hat schon auch seine Vorteile. Zum Thema Blühstreifen nochmal zurück.
Ja.
Ja, was gibt's noch für Möglichkeiten, da was anzulegen? Ja, gut, zum Beispiel an Waldrändern machen wir das auch ab und zu oder feuchte Flächen, die halt schwierig zu bearbeiten sind, da wo man fast nie reinfahren kann. Da wird sowas auch oft eigentlich dann angebaut.
Okay. Und wo jetzt ein normales Feld jetzt oder nichts anbauen kannst, was jetzt da wirklich.
Wo es schwierig ist, ja, genau. Ja. Da haben wir das auch ab und zu, dass wir sowas anbauen.
Mhm.
Was man noch ansprechen muss, ist, dass das auch nicht einfach so gemacht ist. Also, dass ich jetzt sage, ich mache jetzt einen Blühstreifen und dann soll ich da einen Blühstreifen hin.
Ja, hau ich da so ein paar Samen hin und dann ist gut.
Ich muss das auch alles melden, ja, weil das ist ja Fläche, die im Endeffekt aus der Produktion genommen wird. Ja,
okay.
Weil ich bekomme ja auch Förderung dafür. Also, ich bekomme für meine Flächen Förderung und die müssen aber dann auch. Da muss aber auch was angebaut werden, wie Getreide oder irgendwas, was ich auch nutze. Und Blühstreifen ist ja was ich nicht nutze. Das heißt,
deine Fläche wird geringer, das heißt, du wirst auch weniger gefördert.
Im Endeffekt ja, also so kann man es ein bisschen darstellen. Gut, auf der anderen Seite gibt es aber auch die von der Förderungsseite die Auflage, dass wir ja Greening machen müssen. Ja,
okay.
Und da sind auch solche Flächen dann auch oft werden auch gefördert, dass man sowas anbaut, ne? So spezielle Mischungen, die wir aber auch zwangsweise anbauen müssen. Also wir müssen einen gewissen Prozentsatz unserer Fläche jedes Jahr müssen wir auch solche ökologischen Vorrangflächen, nennen sie die jetzt, müssen wir auch anbauen. Also dann müssen wir praktisch auch was anbauen, was irgendwie blüht, Senfmischung oder Ölrettich oder sowas, genau.
Weil du hast ja auch normale, wie soll ich sagen, Wiesen, ne? Wo jetzt nichts angebaut wird, oder?
Ja, wo halt Wiese wächst, ja.
Genau, wo halt Gras wächst.
Also
das Gras, was man...
Das Gras, mehr jetzt an dem nächsten Jahr, genau.
Genau. Zählt das dann dazu?
Zu den Flächen, ja.
Ja, genau.
Ja.
Ja. Aber da werden jetzt nicht sonderlich besondere Pflanzen gesät?
Nee. Die
das wächst halt einfach...
Ja, die entstehen halt bei uns durch die Nutzung auch. Ne? Also es gibt halt Pflanzen, die halten mehr Schnitte aus und andere Pflanzen, die halten weniger Schnitte aus. Und dann, je nachdem, wie intensiv, dass du dein Grün dann auch bearbeitest, dahingehend wird sich da auch dann dein Grünland eigentlich auch verändern von den Pflanzen, die da wachsen.
Mhm.
Aber in der Regel ist das schon so, also wir müssen am Grünland müssen wir eigentlich relativ wenig machen. Das ist nicht so, dass wir jetzt da groß einsäen oder ständig irgendwie spritzen. Nur der Ampfer ist zum Beispiel, Sauerampfer ist zum Beispiel ein Problem bei uns.
Mhm.
Das ist eine Pflanze, die wir eigentlich nicht haben wollen, weil ja der ist relativ groß. Ich meine, die meisten können sich, glaube ich, Sauerampfer ein bisschen vorstellen. Relativ große Blätter, nimmt viel Fläche auf dem Grünland ein. Und der schmeckt auch schlecht, also den wollen auch die Kühe und so, ist auch schwierig.
Weil er sauer ist, ne?
Ja, genau, und der nimmt halt auch viel Fläche ein, also der unten drunter beschattet dann natürlich durch die großen Blätter alles und schmälert den Ertrag, das ist eine Sache, die wir behandeln, ja genau.
Und es gibt dann ja noch Hecken?
Ja, genau.
Wenn man das mal vielleicht anspricht, ja. Hecken, wofür die gut sind, da kann man ja eigentlich auch sagen, dass die, wenn man jetzt Kühe hat, die auf der Weide sind, die schützen natürlich für Wind und Sonne auch irgendwo, wo sie sich da verstecken können, aber auch die Grasflächen oder sowas werden ja auch durch Wind geschützt. Das heißt, die werden, wenn man jetzt das Thema Erosion anspricht, davor geschützt, was ja auch gut ist.
Ne? Nicht nur Lufterosion, der Wind, wie du gesagt hast, sondern eben auch die Wassererosion, die auch eine große Rolle spielt. Ne? Gerade bei uns hier, du weißt ja, wie es bei uns ausguckt, wir haben relativ viel Hänge überall.
Genau, ne? Und wenn da mal richtig regnet, dann gehen die Hänge runter und so werden die stabilisiert durch die Wurzeln.
Definitiv, so eine Hecke, die macht auf jeden Fall viel, ja. Und gibt es auch bei uns auch ganz gut. Und das sind ja auch Sachen, die gewollt sind, auch von der Regierung her und so. Die sind ja auch, sag ich mal, gewollt. Die werden auch irgendwo ein Stück weit gefördert, wenn man solche Hecken hat.
Okay.
Dann soll man die auch erhalten und kriegt doch da, ja, sag ich mal, einen gewissen Obolus dafür.
Mhm.
Es gibt aber auch Programme, dass man zum Beispiel Bäume pflanzt und so weiter, um solche Sachen eben noch mehr, die Kulturlandschaft eben noch ein bisschen aufzubereiten und aufzubauen. Ja. Das ist eine ganz wichtige Sache, die auch momentan in der Förderung im Mittelpunkt steht, die Kulturlandschaft zu erhalten, was ja auch die Aufgabe des Landwirts ist, was auch oft vergessen wird. Um das auch hier mal noch zu sagen, wie zum Beispiel, wir pflegen ja eigentlich die ganze Landschaft hier draußen. Ja. Wenn wir nicht wären, dann müssten wir jemanden einstellen, der sich darum kümmert, dass die Hecke nicht die ganze Straße zu wächst, dass die Bäume nicht die ganze Flur zu wachsen, dass die Wege noch da sind, wo sie sind. Ja. Das machen wir ja alles mit. Weißt, wir mähen die Wiesen, sonst wäre ja alles Wildwuchs.
Ja, in der Stadt gibt es die Stadtarbeiter, die das machen, am Land,
ins
Land.
Genau, deswegen ist es ja auch so. Und das wird auch oft vergessen. Und wir,
stimmt, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht.
Ja, genau, wir kümmern uns ja eigentlich um alles. Ja?
Ja.
Also wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, wenn wir hier nicht mehr die Grünlandflächen bewirtschaften würden, dann wäre alles Urwald. Ja.
Ja.
Zuerst würde irgendein graues, braunes Gras wachsen. Ja? Dann würde irgendwann das vielleicht, je nachdem, wenn es feucht ist, zu Schilf werden oder so. Ja? Und dann fangen irgendwann die Bäume und Hecken an, das wachsen. Und dann wäre halt hier einfach mal alles voller Wildwuchs, so wie es ja früher auch war.
Ja, vielleicht dann kommen dann die Schimpansen wieder zurück, die hier durch den Wälder sich hangeln.
Dann ziehen in Deutschland die Affen wieder heimisch ein. Und dann hat man aber auch halt keinen schönen Weg und keine schöne Fläche mehr, wo man seinen Hund Gassi gehen lassen kann. Ja,
weil man sich mit einer Machete durchs Gestrüpp
kämpfen muss. Das muss man schon auch mal von dieser Seite sehen. Und das ist halt, fällt mir jetzt gerade eben so ein, das muss ich auch hier einfach mal sagen, ja. Mir fällt es auch oft auf, wenn ich draußen auf meinen landwirtschaftlichen Wegen rumfahre und es kommt halt jemand mit einem Hund, viele regen sich dann drüber auf, wenn ich da jetzt mit dem Schlepper fahre, aber ich meine, es ist halt eine schwierige Sache, klar, wir kümmern ja uns auch darum, dass der Weg erhalten wird, ja, und das ist ja auch irgendwo unser Weg, wo wir zu unseren Feldern kommen und so weiter, unsere Wirtschaftswege ja irgendwo, ja.
Ja.
Und den müssen wir halt irgendwo mit so einem Hundili. Mit so einem Gassigänger oder Fußgänger eben auch teilen. Und da muss halt auch für beide Seiten Verständnis da sein. Ich habe auch Verständnis, dass die da rumlaufen.
Ja.
Ich mag es ja auch gar nicht. Ich gehe auch mal ganz spazieren da, wenn ich mal Zeit habe dafür bei uns, weil es auch schön ist. Ja.
Auch beim Hund?
Nee, ich habe keinen Hund. Aber ich habe vielleicht manchmal einen Affen, aber.
Oder ein Vogel oder so.
Ja, oder ein Vogel. Aber muss halt auch auf beiden Seiten Verständnis sein. Und das ist nicht immer gegeben. Ja. Und das ist manchmal schon ärgerlich, ja.
Aber zum Thema nochmal auf die Hecken zurückzukommen, da ist es ja auch wichtig, dass man heimische Arten verwendet für die Hecken.
Ja, auch beim Blühstreifen. Also wäre das auch gut.
Genau, auch für die heimischen Insekten und sowas und auch für die Tiere. Ne?
Ja, so ist es.
Weil in Hecken bieten sich ja dann auch Nistplätze für Rebhühner, Fasane und Unterschlupf für Hasen. Füchse und junge Rehe, aber ich weiß nicht, Fasane, weiß nicht, ob es die hier so gibt.
Ja.
Also.
Ja, und das ist aber auch beim Blühstreifen auch so. Also, das ist auch so ein Thema, was nicht ganz immer so gesehen wird. Also, viele Blühmischungen, die draußen im Einsatz sind, die man auch kaufen kann, fertige Mischungen, die sind oft halt auch, dass noch jetzt viele, Pflanzen sind, die nicht unbedingt heimisch sind. Also, bringen die auch jetzt gar nicht ganz so viele. Wobei, ich weiß jetzt nicht, ob so eine Wildbiene großen Unterschied macht, ob jetzt die Blüte, die da ist, eine heimische Blüte ist oder eine Blüte, die vielleicht dann bei uns eingebürgert wurde, weil die Pflanzen sind nicht so, dass werden ja nur Pflanzen angebaut, die schon Jahrzehnte oder Jahrhunderte bei uns auch schon angebaut werden, auch wenn sie vielleicht ursprünglich nicht von uns sind.
Ja.
Ja, der Mais zum Beispiel ist ja auch keine Pflanze, die bei uns in Europa entstanden ist. Ja,
so in Amerika.
Ist auch importiert worden, genau.
Ja. Manche Landwirte machen ja auch nochmal Sitzstangen für Mäusebussarde. Macht ihr auch sowas?
Gibt's bei uns auch, ja. Ja, ja doch. Ist auch gut so. Das ist auch für uns irgendwo, was du vorhin auch schon mit den Insekten gesagt hast, die sind auch für uns Nützlinge, ja. Die holen sich mal eine Maus aus dem Grünland raus oder so, weil die Mäusegänge sind natürlich auch nicht so gut. Die machen natürlich auch ein bisschen irgendwo das kaputt, ne?
Ja.
Und ja, so Sitzstangen für Bussarde, dann Ja, machen wir schon auch, gibt es für uns auch einige.
Weil man kann auch noch Steinhäufen machen, zum Beispiel für Wiesel. Das sind so, also gegen Mäuseplagen, was du ja gerade angesprochen hast, gehören zur Familie der Marder, die man in der Stadt jetzt nicht so gerne hat, ne?
Ja. Ja, ich habe auch, also bei mir im Hof habe ich auch ungern so einen Marder oder so, der.
Ja, gut.
Ja.
Dann wären wir durch.
War jetzt heute mal ein bisschen entspanntere Folge.
Ja.
Aber ja, liegt einfach momentan noch ein bisschen am Stress. Aber wir sind dran, für die nächsten Folgen wieder mehr Input auszuarbeiten. Genau. Und
das, was liegen geblieben ist, müssen wir ja trotzdem machen.
Genau, deswegen nehmen wir uns auch jetzt ein bisschen die Zeit, dass wir uns auch da ein bisschen drauf konzentrieren, um wieder Folge mit mehr Input zu machen. Sorry nochmal für letzte Woche, aber
ja,
ich glaube, das ist verständlich.
Setz live.
Genau,
ne? So ist es. Gut, besucht uns auf www.farmcast.de. Kommentare und Anregungen könnt ihr auf info@farmcast.de uns zukommen lassen. Oder besucht uns auf Facebook unter farmcast-der-landwirtschaftspodcast. Auf Instagram farmcast-podcast. Da hat der Peter ein paar Bilder von seiner Ernte.
Beim Dreschen, ja.
Genau, unter farmcast-podcast. Oder bei Twitter farmcast-podcast zusammengeschrieben.
Ja.
Und da gibt es auch aktuell Meldungen, wenn zum Beispiel der Peter mal wieder nicht kann oder ich irgendwie dazwischen springen und so.
Ne? Genau.
Genau.
Da ist auf jeden Fall unser wichtigstes Sprachrohr, ist auf jeden Fall Twitter, wenn sich bei uns irgendwas tut oder irgendwas nicht so läuft, wie wir es geplant hatten, dann oder wenn was gut läuft. Dann auf iTunes sind wir natürlich unterwegs mit unserem Podcast, da könnt ihr uns auf jeden Fall mal bewerten, da freuen wir uns riesig drüber oder auch einen Kommentar hinterlassen.
Wir wünschen euch eine schöne Woche, bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.